Herzlich willkommen zum KAS Podcast aus dem Kindle Athletics System Gym in München.
Eure Fragen ungefiltert. Ich habe mir natürlich Gedanken vorher gemacht. Ihr habt sehr viele, sehr gute Fragen auf Instagram gestellt und ich freue mich tatsächlich drauf. Ich glaube auch, aus ein paar Fragen werde ich nochmal einzelne Folgen machen. Herzlich willkommen zum Kindle Athletics System Podcast. Q&A-Frage-Runde mit euch, mit euren Fragen. Und wir haben ein paar Powerlifting-spezifische Fragen, ein paar Coaching-Fragen, also für Coaches, die Coaches interessieren, ein paar Fragen, die sicherlich den einen oder anderen Everyday-Athlete interessieren und vieles Gutes. Also ich freue mich drauf. Bleibt dran. Jeder, der eine Frage gestellt hat, die beantwortet wird, sollte auf jeden Fall natürlich schon mal liken und teilen und so. Und ihr anderen bitte auch. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Wir gehen gleich mal rein mit einer Frage, die nicht die erste war, aber die zweite Frage. Und da schulde ich einfach schon länger eine Antwort. Es geht darum, Ausstattung Home Gym. Also es ist gar keine Frage, wenn man so will, sondern ein Aufruf. Was ist denn die richtige Ausstattung fürs Home Gym? Und ich schulde da noch Videos, ich weiß das, aber ich komme gerade nicht so hinterher. Ich fange mal an und teile das so ein bisschen auf. Also natürlich gibt es Unterschiede zwischen Everyday Athletes und Powerliftern. Beim Powerlifter wäre die Grundausstattung für ein Home Gym auf jeden Fall ein Power Rack. Eine gute Langhantel. Bei der guten Langhantel würde ich hier immer auf eine Ohio Powerbar von Rogue zurückgreifen. Die ist super. Ist, denke ich, vom Preis-Leistungs-Verhältnis die beste Powerbar. Würde ich auch an jedem Everyday Athlete im Prinzip empfehlen, der oder die einfach sich eine Hantel kaufen will, die immer hält. Außer man macht Olympic Lifting, aber das ist im Home Gym ja selten der Fall. Ansonsten gute Alternativen, günstige Alternative finde ich die ATX Rambar, relativ günstig, gut, aber ich würde immer upgraden eigentlich auf die Rogue Ohio Powerbar, die ist super, die hält gut, kann ich einfach nur empfehlen. Dann würde ich mir eine Bank dazu kaufen, die höhenverstellbar ist, alleine schon, weil man dann, wenn man einen Kabelzug hat, dazu kommen wir gleich, kann man so Dinge machen wie Chest-Supported Rows und man kann natürlich Incline drücken, also man hat einfach mehr Optionen. Dann einen Kabelzug würde ich mittlerweile ziemlich früh raten, dazu zu investieren, einfach damit man sich gleich die Gedanken auch macht, wo man den hintut. Es gibt natürlich diese guten wandfixierten Kabelzüge, haben wir hier im Gym auch welche. Sehr zu empfehlen, ansonsten ist es immer so eine Platzfrage, wenn man wenig Platz hat, darauf achten, also wandfixiert oder im Power Rack integriert. Da gibt es schicke Varianten von Rogue, natürlich fantastisch, und aber auch von ATX mittlerweile sehr gute Varianten, wo der Kabelzug in unterschiedlicher Weise im Rack integriert ist. Und dann würde ich bei Kurzhanteln, ich weiß, das ist so ein Home Gym Thema, bei Kurzhanteln würde ich nicht unbedingt zu so Powerblocks raten, weil man einfach ein bisschen eingeschränkt ist mit denen, wenn man die Möglichkeit hat, räumlich, und das ist immer die Frage, dann würde ich mittlerweile Hex-Dumbbells nehmen, die sind sehr robust, die sind einigermaßen günstig und man kann halt sehr viel damit machen. Wenn das nicht geht, dann würde ich eher so Nurbells raten, so Steckhanteln, weil die nicht ganz so unhandlich sind wie die Powerblocks. Die Powerblocks bin ich einfach kein großer Fan vom Handling her. Dann haben wir einen Power Rack. Also für Everyday Athletes würde ich durchaus einen Power Rack oder einen Half Rack nehmen, weil man dann einfach Spotterarme hat, auf denen man Dinge ablegen kann oder auch einfach sich schützen kann. Also würde ich noch einen Kniebeugenständer vorziehen. Und weil man natürlich in einem Half Rack auch so Dinge wie einen Kabelzug eher integrieren kann. Also da würde ich mir gleich überlegen, ob sich das Power Rack nicht lohnt, wo man einfach vieles dran machen kann. Dip-Handles, also alles Mögliche. Dann das, wenn wir für Everyday Athletes kurz mal weitermachen, das Cardio-Equipment. das ich mittlerweile für ein Home Gym empfehle, ist für alle, die Fahrrad fahren, natürlich ein Rollentrainer oder ein Home Trainer, also entweder ein Wahoo Kicker oder was man sich halt da vom Budget leisten will, ist natürlich eine feine Sache, wenn man so in die Fahrradecke tendiert, weil man dann auch Swift nutzen kann. Ansonsten, wenn man Ergometer kauft, würde ich mittlerweile als erstes einen Ski-Erg kaufen und dann ein Eco-Bike oder ein Bike-Erg. Also ich primär, oder sagen wir erst, würde ich ein Bike-Erg kaufen. Concept 2 Bike-Erg, fantastisch, weil man hier am meisten machen kann. Man kann lange Zone 2 Einheiten machen, man kann VO2 Max Intervalle machen, man kann harte Intervalle machen. Am Ski-Erg einfach das Schöne, dass man eine Belastung hat, die man sonst nicht hat, die man beim Laufen nicht hat, die man beim Fahrradfahren nicht hat. Also man kann die Beine ein bisschen rausnehmen und es macht unglaublich Spaß. Alle, die an Ski-Erg gehen, haben eigentlich Spaß dran. Vielleicht nicht gleich, weil es auch wehtut und in der Lunge brennt, aber man hat viel Spaß dran. Wovon ich den meisten abrate, ist ein Rudergerät, weil man immer meint, ja, da habe ich viele Muskelgruppen involviert, das ist super, schon. Aber wenn du auch Krafttraining machst, dann sind auch fast immer alle Muskelgruppen irgendwie natürlich müde oder so. Und es ist nicht so schön, auf dem Rudergerät 30 Minuten zu rudern, ist jetzt mein Take. Also Cardio Equipment, Concept 2 Bike Erg und dann Concept 2 Ski Erg würde ich kaufen. In der Kombination. Das wäre eigentlich schon wahrscheinlich so Grundausstattung für ein Home Gym. Dann dazu, Gewichtsweste ist eine super Sache, weil man einfach schön zusätzlich loaden kann. Und Kettlebells. Bei Kettlebells Grundausstattung würde ich mal sagen 16, 20, 24 in Paaren und dann, wenn man will, noch einzelne schwerere. Das wäre so Home Gym Ausstattung. Ähnlich würde ich es eigentlich auch einen Powerlifter empfehlen. Für Sportler, also für Sportler ist es, oder Athleten, die für eine Sportart trainieren, braucht man natürlich vielleicht noch so Dinge wie Boxen, auf die man springt. Auch gut für einen Everyday Athlete, auch für einen Powerlifter, aber optionaler. Und auf jeden Fall einen Haufen Bänder, da man hier einfach die Übungen ein bisschen besser Richtung Explosivkraft ausrichten kann, plus einfach noch zusätzlich Explosivkraftübungen einbauen kann. Das ist so, würde ich sagen, die Grundausstattung, die ich mal nutzen würde. Es gibt dann noch natürlich unendlich viele kleinteilige Dinge, die man dazu nehmen kann oder so etappenweise dazu nehmen kann. Aber damit ist man eigentlich schon so gesettelt oder gesettet, dass man wirklich lange glücklich trainieren kann. Wir kommen dementsprechend zur zweiten Frage. Und jetzt eine, da habe ich ein paar Anfragen bekommen, schon nach dem Podcast mit der Leslie. Der Angelos fragt, was machst du mit der Leslie und warum? Es wurde in dem Podcast mit der Leslie angesprochen, dass wir jetzt was Neues starten, eine neue Idee. Die Leslie hat das auch auf Instagram angekündigt und das hat viele neugierig gemacht. Ich werde mich dazu zu gegebener Zeit sicher noch äußern. Das ist einfach eine Idee in der Planung, die ich ähnlich schon mal umgesetzt habe und die ich jetzt mit einigen Powerliftern angehen werde. Ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz zur Autoregulation gewählt und auch zu dem, wie ich das Training angehe und wie ich die Daten auswerte. Das ist so jetzt mal grob gesagt irgendwie der Ansatz, den ich da verfolge. Wenn ich mehr Daten habe, wenn ich der Meinung bin, es ist eine gute Idee, das zu teilen, dann werde ich es mit euch teilen. Im Moment bleibt es noch ein Mysterium. Aber ich werde es sicher irgendwann mal erklären. Dann fragt, warum kein gescheiter Name? Und das ist eine Frage, die ich so ähnlich jetzt schon ein paar Mal bekommen habe und dementsprechend auch dazu ein Video machen werde. Aber wenn du nochmal bei Null starten müsstest, Wissen und businessmäßig, wie würdest du anfangen? Das muss man natürlich zweiteilen. Ich starte erstmal businessmäßig. Als ich angefangen habe, gab es nicht die Möglichkeit, in einem normalen Gym zu trainieren, wie man es für Powerlifting oder für viele athletische Dinge braucht. Und dementsprechend war es eine Notwendigkeit, quasi ein eigenes Gym zu gründen. Zudem gab es einfach keine Online-Präsenz, es gab keinen, also es gab einfach noch kein Social Media. YouTube war noch in den Kinderschuhen und es gab auch einfach noch keine, keine Möglichkeit, online als Coach sich bekannt zu machen oder auch Geld zu verdienen. Und dementsprechend war dieser Weg für mich natürlich ein klassischerer über Athletiktraining, über Anstellungen in der Reha und dann über Personal Training so meinen Weg finden und über die ersten Athleten. Wenn ich es jetzt nochmal beginnen würde, würde ich mir tatsächlich kein Gym zulegen. Ich würde nicht mit einem Gym starten, einfach weil man jetzt gute Möglichkeiten hat, das anders zu regeln, sich irgendwo einzumieten vielleicht oder sowas. Und dann hat man einfach noch nicht den finanziellen Druck und auch nicht den unternehmerischen Druck. Also man muss sich ja dann überlegen, wie baut man das auf, wie finanziert man das Gegen quasi, also wie was ist das Geschäftsmodell, mit dem man arbeitet, wie schafft man es quasi über die Athleten so viel Geld zu verdienen, dass man quasi mit Geld nach Hause geht, auch tatsächlich was verdient und Miete zahlt, Versicherung zahlt und alle möglichen Sachen. Plus man kann vielleicht so ein langsamer einsteigen in diese ganze Businesswelt, in das, was alles mitkommt, Buchhaltung, Steuern, Versicherungen, alles, was man dann eben lernen muss mit der Zeit. Ich würde anfangen und würde ganz klar, das habe ich letztens auch auf Instagram in der DM quasi so geschrieben. Da ging es mir darum, wie findet man die ersten Kunden vielleicht als Coach? Ich denke, es ist wichtig, dass man am Anfang erstmal zeigt, dass man was kann und dass man vertrauenswürdig ist und dass man sich Mühe gibt. Denn ich denke, ein großer Teil des Coachseins ist dieses, dass man sich Mühe gibt, dass man wirklich versucht, einfach das Bestmögliche für die Kunden zu tun. Und am Anfang muss man sich dieses Vertrauen sicher noch mehr arbeiten, weil man einfach quasi keine Testimonials hat, die Leute noch keine Erfahrung haben, was man so macht. Und dementsprechend denke ich, ist es vollkommen okay, wenn man pro bono umsonst quasi Leute trainiert, gerade wenn es um Athleten geht. Denn man muss sich ja überlegen, wenn man einen Athleten trainiert, der hat nur diese eine Karriere. Das bedeutet, es ist ein sehr großer Vertrauensbeweis, wenn er dir einen Teil dieser Karriere in die Hände legt und sagt, hier, ich vertraue dir, dass du mein Training voranbringst. Und diesem Vertrauen und diesem Druck, der dadurch natürlich auch entsteht, muss man sich stellen und muss man dann einfach in diesem Prozess lernen. Und ich glaube, dass ein Coach, der diesen Prozess annimmt und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, aber da wirklich engagiert als Team mit dem Athleten arbeitet, sehr gute Arbeit leisten kann, vielleicht sogar bessere als manche erfahrenen Coaches, die nicht mit gleicher Ambition reingehen. Das ist deine Chance. Also dementsprechend nutz das Vertrauen, sei dir des Vertrauens bewusst und arbeite mit 2, 3 Athleten und schau, dass du die gut entwickelst und dass du viel lernst, deine Systeme entwickelst und deine Abläufe entwickelst auch. Das schließt auch gleich so ein bisschen den Kreis zum Wissen. Deshalb werde ich jetzt kurz darauf eingehen. Wenn man diesen Prozess annimmt mit den ersten Athleten, dann wird man andauernd vor irgendwelchen Problemen stehen. Das ist natürlich auch so ein Stress als junger Coach. Man weiß dann nicht, wie soll ich damit umgehen und das habe ich jetzt nicht beachtet und wie komme ich jetzt damit zurecht. Das führt dich aber quasi zu zielgerichtetem Lernen. Das bedeutet einfach, all diese Probleme, die sich dir stellen, dafür musst du halt Lösungen finden. Und das bedeutet, dann liest du, dann kaufst du dir vielleicht Kurse, dann sowas wie den Strength Programming Kurs. dann holst du dir Infos von Coaches, lässt dich vielleicht irgendwo mentoren und sowas. Das führt schnell dazu, dass man gut lernt und dass man anwendungsbezogen lernt. Das, glaube ich, ist wichtig. Und dann würde ich versuchen, mir zu überlegen, was so quasi deine Stärken sind. Bist du jemand, der gut ist in der Planung? Also sitzt du gerne da und tüftelst mit deinem Kopf quasi Trainingspläne aus oder bist du jemand, der gut in der Interaktion mit Leuten ist? Ich glaube, da muss man einfach wissen, wo die Stärke liegt und muss da auch ehrlich mit sich sein, denn ich glaube nicht, dass man als Coach eben Personal Training oder im Group Setting irgendwie glücklich wird, wenn man einfach nicht soziale Skills hat, wenn man nicht mit Menschen interagieren möchte, denn das ist natürlich ein Großteil dessen, was du machst. Und es geht gerade im Gruppentraining sehr darum, Gruppen zusammenzuhalten, gute Stimmung zu generieren. Also gute Stimmung heißt nicht, dass du ein Cheerleader bist, aber dass die Leute miteinander auch gut harmonieren. Das ist halt einfach wie ein Coach in einem Sportteam. Man muss eine Gruppendynamik auch generieren können. Und wenn dir das nicht liegt, dann ist vielleicht eben Online-Coaching eher deine Sache, wo du vielleicht eher mit der Trainingsplanung arbeitest. Also ich würde mir da genau überlegen, was ist wirklich das, was du möchtest. Und auch natürlich musst du dir dessen bewusst sein, dass wenn du quasi live mit Leuten arbeitest, wirst du sehr viel arbeiten, wenn andere Ferien haben oder Urlaub haben oder Freizeit. Das bedeutet, deine Tage beginnen halt sehr früh. Personal Training ist meistens in der Früh vor der Arbeit und am Nachmittag, Abend nach der Arbeit. Und genauso natürlich auch, wenn man ein Gym hat, sind die Stoßzeiten natürlich ähnlich verteilt. Das sollte man sich einfach vorher überlegen und auch, dass man eben dann vielleicht örtlich gebunden ist und nicht in den Urlaub fahren kann. Also das muss man halt alles so abwägen, also nicht in Urlaub fahren kann, wann immer man will oder wenn man wegfährt, man halt eine Lösung haben muss. Was ich anders machen würde, das ist immer sehr schwierig, oder wie ich das machen würde. Ich kann das tatsächlich schwer trennen von dem, wie ich es gemacht habe, weil dadurch habe ich alles gelernt. Ich würde eben Leuten, die jetzt anfangen, raten, nicht zu schielen nach einem Gym und sich zu denken, dann ist alles besser oder das ändert irgendwie groß alles, weil das einfach sehr viel mitbringt, was man vielleicht nicht vorher auf dem Schirm hat. Also fang klein an, arbeite gut, bau dir das online auf, bau dir das vielleicht mit Untermiete irgendwo im Personal Training auf und dann wirst du auch sehen, wo du hin willst. Und ich würde sehr raten, das war eine Sache, die mir sehr geholfen hat als Coach generell, auch zu sehen, das Skills zu entwickeln und zu sehen, wo ich hin will. Ich habe in der Reha gearbeitet, also 1:1 in 20-Minuten-Terminen, also 3 Patienten in der Stunde und das durchgehend. Und da hast du natürlich viel Denkarbeit, du musst dich immer wieder darauf einstellen und du musst mit diesen Problemen direkt interagieren. Dann habe ich gleichzeitig im Fitnessstudio gearbeitet, habe Kurse gegeben, habe Athletiktraining für Vereine gemacht und habe dann angefangen, Athleten einzeln zu trainieren. Und das sind natürlich unterschiedliche Skillsets, die man braucht. Ich war überhaupt nie ein Smalltalk-Mensch und habe im Fitnessstudio mehr gelernt, wie sowas geht. Im Reha-Setting hast du eher eine persönlichere Beziehung. Du siehst die Leute ja häufiger. Das ist wieder eine andere Sache. Dann in den Kursen lernt man, wie man quasi coacht, wenn man nicht immer die ganze Zeit daneben stehen kann und alles korrigieren kann. Das sind so einzelne Dinge. In der Arbeit mit Athleten lernst du, wie wichtig strukturierte Trainingsplanung ist und quasi wie man Trainingspläne schreibt. Also ich denke, das war einfach eine gute Mischung und gerade im Athletiktraining mit Mannschaften mehr lernst du mit wenig Material und scheinbar nicht so günstigen Umständen das Beste rauszuholen. Und man lernt natürlich auch, wie man einfach mit Gruppen umgeht und zwar mit unterschiedlichen Gruppen. Eine Frauengruppe ist was anderes als eine Männergruppe, dann unterschiedliche Altersgruppen, das ist alles ganz wichtig. Also das würde ich mitnehmen und man muss vielleicht auch am Anfang so ein bisschen sich eingestehen, dass man nicht am Anfang die große Kohle macht und dass das auch ein wenig sowas ist wie Lehrjahre, in denen man halt einfach, wenn man einen Ausbildungsberuf macht, bekommt man auch nicht so viel Geld in der Lehre. Und so ähnlich würde ich das sehen. weil man einfach sehr viel mehr lernt in dieser Zeit. Und das ist Erfahrung, die man investiert daran, dass man später gut ist und da lernt. Also das würde ich schon schauen. Viele wollen am Anfang gleich irgendwie wahnsinnig Kohle machen bei Vereinstraining und rufen da irgendwie Sachen auf, die einfach unrealistisch sind. Im Verein verdienst du nie viel. Das ist auch vollkommen okay, finde ich. Also was heißt okay? Natürlich würde ich mir wünschen, es wäre anders, aber das ist die Realität. Und dann sieht man auch irgendwie, wie das eben ist, mit Leistungssportlern zu arbeiten. Und wissensmäßig, ich würde gleich von Anfang an noch mehr Physiologie und Biomechanik lernen. Also ich habe das eigentlich schon immer relativ stark verfolgt, aber hatte immer so einen krassen Fokus eher auf Biomechanik und auf funktionelle Anatomie. Und ich denke, Physiologie und Biochemie wären noch einfach so Bereiche gewesen, in die ich vielleicht mehr investiert hätte. Und ansonsten, finde ich, lernt man alles eigentlich relativ on the go. Ich bin nach wie vor der Meinung, man sollte viel lesen, weil man einfach anders aufnimmt. Die meisten wollen einfach irgendwie relativ schnell Wissen aufbauen und das ist genauso wie im Training. Du musst Zeit investieren, um gut zu werden. Du musst einfach auch die Zeit investieren, weiter zu lernen. Und das ist eben nicht getan mit ein paar Podcasts hören, auch wenn ich viele Podcasts höre und froh bin, wenn du meinen hörst, und ein paar Videos schauen. Man muss halt einfach auch ein bisschen lesen, um solides Wissen aufzubauen. Und ich glaube, damit kann man sich sehr gut durchsetzen, denn ich glaube, ein zu großer Teil an Coaches liest mittlerweile nicht mehr genug, weil man denkt, das wäre alles auch nicht mehr up to date. Aber das ist in den meisten Fällen einfach nicht die Wahrheit. Dann eine kurz zu beantwortende Frage vom Ingo. Und zwar, hast du Erfahrung mit Rudertraining? Nein, ich habe mal einen Vortrag gehalten für den Bayerischen Ruderverband über Krafttraining, habe auch mal kurz dann mit einem Ruderer zusammengearbeitet, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Erfahrung mit Rudertraining, also in dem Sinne nein. Ich habe auch drüber gelesen, ist schon interessant, aber nein. Dann eine KDK-Frage von der Karin, und zwar: Verbessert sich Regeneration durch Training selbst? Wenn ja, wie plant man dies bezüglich den Fokus? Ja, Regeneration kann man durchaus entwickeln. Also man muss sehen, Arbeitskapazität kann man entwickeln. Arbeitskapazität ist einfach die Fähigkeit, viel Arbeit oder Arbeit mit den richtigen Energiesystemen zu verrichten. Das ist so eine Grundfitness auch. Und sich besser zu erholen. Also eine kardiovaskuläre Fitness, Grundfitness verbessert die Erholung zwischen den Einheiten. Dann ist es natürlich so, dass man durchaus über Blöcke, ich rede jetzt mal über Krafttraining und über Powerlifter, über Blöcke, die hochfrequenter sind, also in denen man mehr Einheiten in der Woche hat, oder nehmen wir Kniebeuge, in denen du vielleicht viermal die Woche Kniebeugen ausführst, aber eben dann nicht alle Einheiten irgendwie Vollgas, also die Auslastung nicht so hoch. Du bist nicht im Bereich von Area 1 oder 2, sondern trainierst eher vielleicht zwei Einheiten im Bereich von Area 2 bis 3 und zwei Einheiten im Bereich von Area 4 bis 6 vielleicht sogar, also relativ niedrig. Und dann schraubt man das Volumen mit der Zeit hoch. So schafft man schon eine Arbeitskapazität. Das bedeutet, man kann sich einfach auch von mehr Arbeit regenerieren. Gleichzeitig muss man einfach auch immer sehen, und das ist so eine Verschiebung, die ich im Moment im Powerlifting stark sehe, warum geht die Frequenz immer weiter zurück? Also warum beugen jetzt mittlerweile die meisten nur noch zweimal die Woche, ziehen ein- bis zweimal die Woche und drücken zwei- bis dreimal die Woche, weil die Auslastung pro Einheit hoch ist. Also man arbeitet intensiver in den einzelnen Einheiten. Das ist eine ganz einfache Dynamik und man sieht es an den Hypertrophiestudien, wenn man im Bereich von RIR 0 bis 1 arbeitet, im Bereich der Hypertrophie, dann ist die Frequenz niedrig. Also dann macht man weniger Einheiten in der Woche, weil man länger braucht, um sich von den einzelnen Einheiten zu erholen. Das bedeutet, der Reiz der einzelnen Einheit ist hoch. Dementsprechend kann ich nicht so viele Reize setzen. Wenn ich das Ganze mit einer niedrigeren Intensität oder Auslastung trainiere, dann kann ich mehr Einheiten trainieren und kann so mein Volumen hochschrauben. Und dann ist immer die Diskussion, ist das mehr an Volumen denn notwendig oder nicht? Und wenn man Powerlifting betrachtet, wo es auch um Skill geht, dann hat das natürlich auch einen Vorteil, wenn man dreimal die Woche eine Übung machen kann, einfach weil man immer wieder koordinativ damit in Berührung kommt und weil man auch die Möglichkeit hat, mehr Varianten unterzubringen, was bedeutet, man kann unterschiedlichen Fokus setzen in den einzelnen Übungen. Das bedeutet, das zur Arbeitskapazität und wie kann man die Regeneration verbessern? Die Regeneration verbessern kann man, glaubt mir immer keiner, aber ich würde es aus Erfahrung auf jeden Fall sagen, indem man kurze Pausen macht, in Basisblöcken, nicht in allen Blöcken. Ich mache auch nicht in allen Blöcken mit Leuten kurze Pausen. Aber wenn man hier am Anfang mal Zeit investiert, um so eine Grundfitness spezifische Grundfitness aufzubauen für Krafttraining, dann lohnt sich das für die Regeneration. Der zweite wichtige Punkt ist, Einheiten nicht einfach massiv in die Länge ziehen. Das ist etwas, was man durchaus merkt. Das ist während der Einheit vielleicht einfacher, wenn man viele Pausen hat, aber man muss immer wieder reinkommen. Es kostet mental einfach viel Energie. Und wenn man sich auch vor Augen führt, wie die emotionale Anstrengung eines Wettkampfs ist, weil da machst du Aufwärmen und dann machst du drei Versuche im Prinzip, drei Einserwiederholungen in der Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. Das ist nicht viel Arbeit. Das, warum man sich vom Wettkampf primär erholen muss, ist die emotionale Anstrengung, Adrenalin, solche Dinge. Und wenn du jetzt viel Training hast, das dich mental eben auslaugt, emotional auslaugt, und bei dem du lange Pausen hast, in denen du dir viel Gedanken darüber machst, wie der nächste Satz sein wird, welches Gewicht du jetzt benutzt, dann ist das eben auslaugender, als wenn du einfach eine kürzere Pause hast, die ausreichend ist für deine Regeneration, aber kürzer, sodass du einfach drin bleiben musst, dass du gar nicht so viel Gedanken machen kannst. Also das würde ich mal ausprobieren. Und ansonsten kann man im Prinzip die Regeneration verbessern durch aeroben Stimulus, also aktive Regeneration ist immer besser als passive Regeneration und das kann man auch mit der Zeit ausbauen, also leichtes Cardio auf Rädern gerade, also auf dem Rad für einen Powerlifter, weil da das Load niedrig ist, am Ski-Erg, weil es gegenläufig ist zu allen Streckbewegungen, die man so hat, also das würde ich mal empfehlen generell. Dann fragt der Lukas, schönen Gruß an Lukas Wennekold. Ich hoffe, ihr seid alle Abonnenten von seinem YouTube-Kanal. Wieso machen wir bei dir keinen Back-to-Sports-Competition-Test oder ähnliche Tests? Freunde des Trainingsfortschritts, ich unterbreche kurz für eine aufregende Nachricht. Habt ihr euch jemals gefragt, wie ihr eure Trainingsplanung auf das nächste Level heben könnt, ohne dabei im Datendschungel zu versinken? Hier ist die Antwort. Der KS Strength Programming Kurs ist jetzt on-demand verfügbar. Dieser Kurs ist nicht nur ein weiterer Blick auf die Theorie der Trainingsplanung, sondern ein praktischer Wegweiser für deine Trainingsreise. Es geht darum, in die Kunst der Trainingsplanung tief einzutauchen, ohne dabei den Fokus zu verlieren. Erfahre, wie du nicht nur die richtige Übung wählst, sondern sie auch individuell und zielgerecht kategorisierst und das Ganze dann eben systematisierst. Und damit ist auch dann Schluss mit dem Zufallsprinzip. Von der Auswahl der Übungen für die Sessions bis hin zur Strukturierung der Sessions, der KS Strength Programming Kurs führt dich durch jeden Schritt. Und egal, ob du RPE oder Prozent einer RM oder strukturierte Sessionplanung verstehen möchtest, hier wirst du nicht enttäuscht. Buche jetzt deinen Platz auf kandleathleticsystem.com und erfahre, wie du deine Trainingsplanung revolutionieren kannst. Dazu muss man sagen, dass der Lukas Judoka ist und sich das Kreuzband gerissen hat und wir jetzt die Kreuzbandreha mit ihm machen. Und warum mache ich keinen Return-to-Sports-Test mit ihm? Ich kenne den Lukas, ich habe Werte von seinen Sprüngen auf den Kraftmessplatten. Wir wissen, wo er wieder hinkommen sollte. Das ist so, finde ich, ein großer Vorteil, wenn man eben immer testet oder monitort oder eben auch Werte sammelt. Und dann wissen wir natürlich um seine Stärken und Schwächen. Wir wissen, wo er hinkommen muss von seinen Kraftwerten für Judo. Wir haben quasi ein gesamtes Profil, wo er hinkommt. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen wichtiger als Return to Sports Tests oder Protokolle, weil wenn man solche Return-to-Sports-Tests macht, dann geht es primär darum, dass man Populationen miteinander vergleichen kann und dass man sagen kann, okay, wir haben von dem Athleten vielleicht noch keine Daten und wir brauchen Anhaltspunkte, wo er wieder hinkommen soll. Also das ist zum Beispiel ein Setting, wenn man in der Reha arbeitet und der Lukas kommt zu mir, ich habe vorher nicht mit dem trainiert, dann brauche ich natürlich etwas, wo ich sage, okay, da müssen wir ihn wieder hinbringen. Wenn man in einem Mannschaftssetting arbeitet, also mit einem Team, dann ist es natürlich das Gleiche. Da ist es oftmals so, dass man einfach die Leute noch nicht so lange trainiert hat, aber man hat vielleicht dann Vergleichswerte von anderen und dann kann man daraus ein Return-to-Sports-Protokoll entwickeln und auch Tests. Das ist in meiner Situation einfach selten der Fall, eigentlich nie. Und für mich ist es immer wichtig und da müsste man etwas ausholen über Blackboxen und Clearboxen und solche Sachen und testen und monitoren. Aber für mich ist es immer wichtig, Leute dahin zu bekommen, dass sie ein erster Schritt Return to Sports ist. Sie müssen sich normal bewegen können. Also alle Bewegungsmuster, die mir wichtig sind, müssen normal ausgeführt werden, auch wenn sie oder gerade die Sportart unspezifischen Bewegungsmuster sollten so sein. Und dann ist der zweite Schritt natürlich, dass man stabil, also langsame Bewegungen aufbaut und hier bestimmte Kraftwerte hat. Da habe ich schon Richtwerte, die ich möchte. Die sind auch sportartspezifisch oder unterschiedlich. Und dann kommt man zu den schnelleren, explosiveren Sachen hin. Also es ist einfach so ein Prozess. Und ich finde, der richtige Return-to-Sports-Approach ist, dass man einen Abgleich hat zu dem, okay, wie weit ist der von einem normalen Training entfernt? Und wo sind die Diskrepanzen? Denn dann findet man viel eher raus, was die Probleme sind. Wenn jemand einfach noch nicht sprinten kann, weil im Sprinttraining die Hamstrings wehtun dann oder der Groin wehtut, dann weiß man, okay, hier muss man am Becken arbeiten, schauen wir uns das an. Und dann, wenn man dann das in den Griff bekommt, dann weiß man, okay, jetzt ist man hier weiter. Da brauche ich kein Protokoll, keinen Test dafür, sondern das Training ist ein Abgleich. Dafür braucht man natürlich standardisierte Trainingseinheiten oder einen Approach fürs Training, der systematisch ist, damit man einen Abgleich haben kann. Und das ist so mein Ansatz. Ich hoffe, das hat es gut beantwortet. Dann kommt die nächste Frage und zwar, kannst du Bücher empfehlen für grundlegende Infos zu Training und Sportwissenschaften? Das ist natürlich immer, das ist eine Frage, die ich sehr häufig bekomme, weil ich natürlich immer davon rede, was für ein großer Fan ich von Büchern bin wahrscheinlich. Es gibt einfach unterschiedliche Bücher, die ich immer empfehlen würde, in unterschiedlichen Bereichen. Also grundsätzlich für Sportwissenschaften Bücher, die ich gut finde. Supertraining ist ein fantastisches Buch. Ich habe letztens erst wieder Sachen drin gelesen. Es ist mittlerweile einfach, wird es modemäßig verrissen, weil es heißt so ungefähr, das wäre super veraltet, aber dann liest du da drin über RPEs und die Anwendung von RPEs und die Probleme und die Vorteile von RPEs und denkst dir, okay, sollten vielleicht viele lesen, die es kritisieren. Und gleichzeitig liest man natürlich auch über verschiedene Periodisierungsansätze, kann verstehen, wo die Idee herkommt, liest auch, was die Probleme sind. Das wird da auch sehr häufig übernommen oder angesprochen. Und dann hat man einfach einen guten Überblick. Es ist nicht irgendwie die Bibel und wenn man das Buch irgendwie durchgearbeitet hat, ist man nicht der beste Coach oder so. Aber ich denke, es ist ein hilfreiches Buch, auf das man immer wieder zurückgreifen kann. Dann als Krafttrainingsbuch, einfach um einen besseren Ansatz in der Denke auch zu haben für Krafttraining, dass man nicht so schematisch rangeht mit 3 bis 5 Wiederholungen oder 1 bis 3 Wiederholungen sind Maximalkraft und 8 bis 12 sind Hypertrophie oder sowas, ist Wissenschaft und Praxis Krafttrainings oder Science and Practice of Strength Training von Kramer und Zatiorski. Finde ich immer noch einfach ein gutes Grundbuch, um davon zu lernen. Dann gibt es so ein paar Strength and Conditioning Bücher, die ich nicht verkehrt finde. Ich habe irgendwie einige. Es gibt eins von Paul Comfort, das ist gut. Dann gibt es natürlich das von Levinton und weiß ich jetzt nicht, wie der andere heißt. Die heißen alle irgendwie Strength and Conditioning and Performance. Ich werde sie nochmal raussuchen und mal einen Post auf Instagram machen. Ich habe auch ein paar Bücher in meinem Instagram schon mal irgendwie geratet und ein bisschen erklärt, warum ich sie gut finde. Da findet man das auch. Und dann würde ich empfehlen, wenn du zum Beispiel mit Sportlern arbeitest, die laufen, würde ich auf jeden Fall empfehlen Running von Franz Bosch und ich weiß immer nicht, wie der zweite Autor heißt. Ist einfach ein fantastisches Buch über Biomechanik im Laufen und auch grundsätzlich ein gutes Buch, denke ich, für Biomechanik. Und dann natürlich ich werde oft gefragt, was für Bücher ich für Biomechanik empfehle. Running von Franz Bosch finde ich sehr gut. Dann Kapanji, funktionelle Anatomie der Gelenke, ist mal so ein guter Überblick, dass man einfach immer wieder nachschauen kann, wie laufen die einzelnen Gelenke, wie sind sie aufgebaut und so weiter. Und dann gibt es noch Physiologie. Also ich habe das Textbook of Work Physiology von den Norweger. Das finde ich, ist mein neues Lieblingsbuch, was Physiologie betrifft. Ist super, ist so ein typisches Uni-Lehrbuch, aber ist fantastisch. Ich werde die Bücher alle in die Beschreibung schreiben, die Titel. Und ansonsten denke ich, ist es auch immer wichtig, dass man versucht, viele Bücher und viele Ansätze von unterschiedlichen Trainern kennenzulernen. Mir hat es für Krafttraining schon auch sehr geholfen, einfach Gewichthebebücher zu lesen, einfach um zu sehen, wie die Training aufbauen, wie die Training betrachten, wie die das Ganze angehen, welche Metriken sie betrachten, also wie sie Training steuern. Und dann baut man einfach mehr Verständnis dafür auf. Also ich glaube, das größte Problem, das die meisten Leute haben, wenn sie Bücher suchen über Training, ist, dass sie versuchen, Bücher zu finden, die die Lösung präsentieren, und das sind meistens die schlechtesten Bücher. Also wenn du ein Buch findest, das irgendwie sagt, das ist die Lösung und das sind, so wird das gemacht, das sind meistens die Bücher, aus denen man am wenigsten rauszieht. Die Bücher, in denen man einfach am meisten Verständnis erklärt bekommt, das sind, finde ich, immer die besten. Und dementsprechend ist es einfach so, dass je mehr man liest, desto besser. Es gibt auch The Little Black Book of Strength Training, das habe ich vom Rob bekommen. Auch einfach ein fantastisches, anekdotisches Buch. Vom gleichen Autor gibt es auch Force. Das ist so auch ein kleines Taschenbuch über quasi Biomechanik. Auch fantastisch. Es gibt einfach sehr viele Bücher. Es ist schwierig, jetzt so ein paar Bücher rauszugreifen. Und wenn man mit Athleten arbeitet, also ich kann es nicht oft genug empfehlen, ist Chimp Management von Steve Peters. Einfach ein fantastisches Buch über Psychologie oder über grundlegend so ein Schema, mit dem man gut arbeiten kann, wie menschliches Verhalten funktioniert. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für Athleten, auch für die Kommunikation mit Athleten, für die Interaktion mit Athleten und auch generell für Sport und Training. Das wären wahrscheinlich so Bücher, die ich mal empfehlen würde. Ich will es gar nicht versprechen, aber ich werde schon irgendwann nochmal ein Video machen zu Büchern, die ich gut finde. Ich habe auch schon einen Podcast aufgenommen für 3 Bücher, die nichts mit Training zu tun haben und die ich sehr wertvoll finde. Der kommt auch noch. Dann kommt eine dreiteilige Frage, zweiteilig. Part 1. Soll ich bei Split Squats den vorderen oder hinteren Fuß erhöhen? Was ist besser? Also dazu, das ist so eine Frage, das ist so wie, ist es besser, Kniebeugen zu machen oder Deadlifts? Das sind zwei unterschiedliche Sachen, kann man für unterschiedliche Dinge einsetzen. Ich persönlich nutze primär mehr Übungen, bei denen das hintere Bein erhöht ist, also Rearfoot Elevated Split Squats. Ich nutze auch Frontfoot Elevated Split Squats, aber nicht in gleichem Maß. Ich glaube nicht, dass man da in besser oder schlechter unterteilen sollte, sondern man darf generell bei Übungen irgendwie nicht vergessen, dass es Tools sind. Also man muss wissen, was ändert man denn dadurch, dass man einen Fuß erhöht. Und die Betonung ist natürlich immer auf dem Fuß, der nicht erhöht ist, also der trägt eigentlich mehr Last. Bei Frontfoot Elevated Split Squats kann man sie auch so ein bisschen umschiften, dass sie im Prinzip eigentlich sowas sind wie ein entweder ein Reverse Lunge mit mehr Range of Motion oder dass sie so ein bisschen eine Mischung Hybrid sind aus einem Split Squat und einem Step Up. Also es kommt immer sehr darauf an, wie man sie ausführt. Generell sind normalerweise die Frontfoot Elevated Split Squats kniedominanter und die Rearfoot Elevated Split Squats, ich möchte jetzt nicht sagen hüftdominanter, weil da kommt es auf den Abstand an, den man wählt, aber im Vergleich zueinander würde ich sagen, sind die hüftdominanter, wobei das auch schwierig ist, aber so würde ich es mal grob kategorisieren. Und Part 2 der Frage ist, woher weiß ich, wie hoch ich den vorderen oder hinteren Fuß erhöhen muss? Das kommt darauf an, was man erreichen will. Also beim Rearfoot Elevated Split Squat, denke ich, ist einer der größten Fehler, der gemacht wird und auch eine der Sachen, die häufiger dazu führen, dass man Probleme bekommt durch diese Übung, ist, dass das hintere Bein zu hoch gelagert wird und dass man denkt, dass es irgendwie darum geht, Beweglichkeit zu fördern, also dass man einen guten Stretch auf dem hinteren Bein bekommt. Wenn du beim Rearfoot Elevated Split Squat oder Bulgarian Split Squat einen Stretch in der untersten Position auf dem hinteren Bein spürst, dann hast du in den meisten Fällen zu viel Gewicht auf dem hinteren Bein und dann ist das, führt es zu einer Verschiebung der Beckenschaufeln gegeneinander, die manchmal einfach ein bisschen stark sein kann, also ein bisschen viel Torque kreiert. Und das führt bei manchen zu Problemen im unteren Rücken oder zu Problemen im ISG, also ISG-Bereich. Also ich würde, oder meine Empfehlung ist immer, wenn man eine einstellbare Rolle hat für die Split Squats, das hintere Bein so hoch zu nehmen, dass es knapp unter Kniehöhe ist, dann es sollte eigentlich nur aufgeräumt sein, dass man es möglichst wenig belastet und dass man primär eine gute Kniebeuge über das vordere Bein machen kann. Wenn du Split Squats mit dem vorderen Bein machst, dann kommt es eben sehr darauf an, was dein Fokus ist. Die kann man sehr unterschiedlich ausführen. Generell würde ich mit einer niedrigeren Erhöhung anfangen, also vielleicht 10 cm für die meisten, 15 cm für manche und dann damit arbeiten. Aber wie gesagt, da kommt es immer ein bisschen drauf an, ist der Fokus das hintere Bein oder willst du eher eine Step-Up-Variante machen oder eher eine Variante machen, die einfach den Knievorschub auf der vorderen Seite betont. Dann kannst du die Box ein bisschen niedriger nehmen, dass man einfach das Gewicht vorne lässt. Also du musst einfach ein bisschen überlegen, wo willst du das Gewicht haben, welches Bein soll primär arbeiten und was willst du aus der Übung rausziehen. Das wäre so mein Take. Und dann kommt quasi der dritte Teil dieser Frage. Welche einbeinigen Übungen machst du? Wie viele? Welche nicht? Warum? Reicht eine? Also da hat jemand viel Interesse an einbeinigen Übungen. Welche einbeinigen Übungen ich mache, das sind natürlich viele. Das sind verschiedenste Lunge-Varianten, Reverse Lunge in verschiedensten Varianten, Walking Lunges, Lateral Lunges, Crossover Lunges, Step-Ups, Single-Leg-Box-Squats, Step-Downs, Crossover-Step-Ups, Bulgarian Split Squats, Frontfoot Elevated Split Squats, wobei ich weniger Front Foot Elevated Split Squats mache. Was habe ich vergessen? Pistol Squats in bestimmten Varianten. Dann Single RDLs, Staggered Stance RDLs, Single Leg Hip Thrust, Single Leg Reverse Hypers, Staggered Stance Hyper Extensions. Also alles Mögliche quasi in einbeinigen und beidbeinigen Varianten. Es gibt dann auch noch Varianten wie Lunge Drives oder sowas, also nochmal Untervarianten, die bestimmte Ziele verfolgen. Also man muss sich ja immer überlegen, man hat so Grundmuster, man hat einbeinige Squat-Muster, einbeinige Hinge-Muster, einbeinige Lunge-Muster und kann die dann so anpassen und nutzen, dass sie den Zweck erfüllen, den man mit dieser Übung erfüllen will. Welche ich nicht nutze, sind quasi Split Squats in Position, also so der klassische Split Squat, wo man in einer Ausfallschrittposition steht und dann hoch und runter geht. Ich finde, die haben einfach zu wenig Vorteile. Ich mag nicht, dass man keinerlei Bewegung der Hüfte horizontal hat. Ich finde das keine überzeugende Mechanik. Also ich wüsste einfach nicht, warum ich sie nutzen sollte. Wenn ich einen Grund finden würde oder mir denken würde, da wäre sie angebracht, dann würde ich sie auch nutzen. In den meisten Fällen, denke ich, lädt sie das hintere Bein in einer ungünstigen Position und führt bei den meisten Leuten eher zu Problemen, als dass sie irgendwelche Probleme lösen. Und sie hat zu wenig Vorteile gegenüber Lunges zum Beispiel. Also Lunges verwende ich sicher am meisten von allen einbeinigen Übungen. Und reicht eine, das ist immer so eine Frage, reicht einem, das theoretisch ja, also es könnte, man könnte sagen, es reicht schon, wenn du nur Reverse Lunges machst oder nur Walking Lunges, aber warum sollte man nicht die Variationen und die Abwechslung auch nutzen und ja auch irgendwie mehr Vergnügen am Training haben, weil man ein bisschen wechseln kann. Also ich würde da schon, denke ich, immer unterschiedliche Übungen nutzen. Ich sehe einfach keinen Vorteil darin, eine zu machen. Eine pro Block kannst du machen und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wer das Ganze macht. Ist ja ein Unterschied, ob du ein Powerlifter bist oder ein Everyday Athlete. Wenn du ein Everyday Athlete bist, dann ist die Frage, machst du nur eine Übung für deinen Unterkörper oder machst du mehrere? Wenn du mehrere machst, dann sollten eher mehrere davon einbeinig sein, unilateral, als bilateral. Also ich würde dann eher auf die Bilateralen verzichten als auf die Unilateralen, einfach weil man mehr allgemeine Benefits hat und deine Spezialisierung im Kraftbereich vielleicht nicht so wichtig ist. Dem sei entgegengestellt, dass ich schon finde, dass jeder Everyday Athlete auch eine Bilaterale nutzen sollte. Es geht hier immer nur darum, wenn man jetzt darüber diskutiert, was man rauslassen könnte, wo fängt man an rauszulassen. Aber also ich denke, immer mehr als eine einbeinige Übung ist sinnvoll. Alleine schon, ich würde immer ein Lunge-Muster und ein Hinge-Muster einbeinig machen. Das wären so das Minimum. Dann geht es weiter. Und zwar fragt die Christiane, hi Christiane, ach da, hi Christiane, erst schneller werden im Laufen und dann Kilometer erhöhen, Arzt sagt, sehr langsam anfangen. Ich kenne den Arzt nicht und ich möchte ihn auch nicht maßregeln oder ihm nicht unverschämt gegenübertreten, aber ich denke, das ist so ein Problem, wenn Ärzte immer wenig Ahnung von Training haben und wenig Ahnung von Belastungssteuerung und oftmals auch von biomechanischen Komponenten der Belastung, denn man sollte nicht sehr langsam mit dem Laufen anfangen, weil Laufen sollte eigentlich so sein, biomechanisch, dass es eine Aneinanderreihung von Sprüngen ist. Das ist ja so der Unterschied zwischen Laufen und Gehen ist, beim Gehen hast du beide Füße gleichzeitig auf dem Boden, beim Laufen immer nur einen und dazwischen hast du eine Flugphase. Und diese Flugphase macht die Schrittlänge. Auch ein wichtiger Punkt. Schrittlänge ist nicht, dass man möglichst lang den Fuß nach vorne streckt, sondern man streckt den Fuß eigentlich immer unter sich, unter den Körper. Denn man arbeitet bei jedem Schritt gegen die Schwerkraft. Das vergessen die meisten und denken, man läuft nur horizontal. Dementsprechend ist es natürlich so, ich muss diese Kraft nach unten produzieren und wenn ich einfach nur langsam laufe, dann habe ich eine geringere Amplitude der Oberschenkel in der Hüfte, also ich habe weniger Hüftstreckung, Hüftbeugung. Das bedeutet, ich habe einfach weniger Bewegungsausmaß und gleichzeitig erhöhe ich die vertikale Komponente, also ich hopse einfach immer mehr. Und das führt nicht zu guten Anpassungen. Das führt dazu, dass die Leute oftmals zu gestreckt landen im Sprunggelenk aufsetzen. Also mit dem Fuß, mit den Zehenspitzen nach unten, das nicht Vorfuß laufen, das nicht richtig. Das führt dazu, dass sie zu kniedominant laufen. Die eigentliche Laufbewegung ist eine Streckung der Hüfte und im Knie hat man quasi eine stabilisierende Phase beim Bodenkontakt. Und das führt oftmals dazu, dass man zu sehr abrollt und abdrückt. Und solange man sich beim Laufen aktiv abdrücken kann, ist man einfach viel zu langsam. Dann bist du viel zu lange auf dem Boden. Und das sind alles Dinge, die man nicht lernt, wenn man schneller läuft. Und das ist so ein bisschen einer der wichtigen Punkte. Das unterscheidet sehr stark Laufen von anderen Fortbewegungsmitteln wie jetzt Fahrradfahren oder Ausdauertraining auf dem Ergometer. Wenn du läufst, hast du eine biomechanische Komponente, die die Belastung ganz anders mitregelt. Wenn du auf dem Fahrrad sitzt, hast du, ob du langsam fährst oder schnell fährst, quasi einfach eine in Abhängigkeit vom Tempo ansteigende Belastung. Beim Laufen ist das nicht ganz so, weil du musst ja überlegen, wenn du 10 Kilometer schnell läufst, dann hast du weniger Schritte, weil deine Schrittlänge größer ist und die Schrittlänge wird größer durch die Flugphase. Du hast natürlich mehr Kraft pro Schritt, aber die wird anders generiert. Viel zu kompliziert, um das jetzt hier aufzubauen. Ich würde mit Intervallen anfangen. Du baust deine Ausdauerleistungsfähigkeit aus und du kannst währenddessen schon viel besser an der Technik arbeiten. Das ist auch etwas, was viele Triathlon-Coaches zum Beispiel sagen, dass, und da geht es jetzt nur um Training für Triathlon, aber wenn man für einen Ironman trainiert, macht man am Anfang die schnellen Sachen, einfach um die Kapazität aufzubauen, schnell zu laufen und an der Technik zu arbeiten, bevor man versucht, das auszudehnen. Und das ist das Gleiche. Wenn du versuchst, 10 Kilometer am Stück zu laufen, dann sagen wir mal, und du wirst sie in 5 Minuten 30 pro Kilometer laufen, also in 55 Minuten 10 Kilometer, dann musst du erstmal schaffen, einzelne Kilometer in 5,30 zu laufen. Wenn du nur einen Kilometer in 5,30 laufen kannst und dann keinen mehr, dann ist das schwierig. Also dann würde ich erstmal daran arbeiten, dass du mit Intervallen es schaffst, quasi konstanter 5,30 zu laufen. Das wäre mal so ein Ansatz. Also definitiv bitte nicht zu langsam anfangen und einfach nur versuchen, lange zu laufen. Das führt zu ganz vielen laufspezifischen Überlastungsproblemen, die man dann kreiert. Es kann gut sein, wenn du schnell läufst, dass dir auch mal was wehtut, aber du kriegst durch die Intensität viel schneller ein Feedback und kannst viel akuter quasi darauf reagieren, anstatt dich zu überlasten und dann eine chronische Überlastung zu haben, die dann viel länger dauert, die wieder wegzubekommen, plus dir einfach schlechte Bewegungsmuster anzueignen, die dann auch verhindern, dass du dich weiterentwickeln kannst im Laufen. Also hier bitte nicht dem Arzt glauben. Ansonsten bitte immer dem Arzt glauben. Oder? Ja. Dann Frank De Vino, kommt nochmal eine ausführliche Folge zu Concurrent Training. Thanks. Ist nicht geplant. Wenn ihr das wünscht, lasst es mich wissen. In die Kommentare einfach. Schreibt, ich will mehr über Concurrent Training, also Training von Ausdauer und Krafttraining, Kraft gemeinsam. Das sind natürlich, da kann man über sehr vieles reden, also lasst mich gerne wissen, was euch da interessiert und dann werde ich dazu nochmal eine Folge machen oder vielleicht auch ein Video, wenn ihr da irgendwas Konkretes habt. Dann fragt Mustache Hero, hast du Athleten, die nach dem klassischen Conjugate Westside System trainieren? Nein, momentan gar nicht. haben wir auch schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ich nutze sehr viele Elemente von Westside. Ich denke, für Westside ist es sehr wichtig, dass man versteht, dass Westside von verschiedenen Komponenten lebt, die das ganze System funktionieren lassen. Und das ist zum einen, dass man eine gute Gruppe hat, die immer zusammen trainiert. Das kann man nicht alleine trainieren. Man braucht, also kann man schon, aber es ist nicht in dem Maße gut. Man braucht Spotter, man muss sich pushen, man braucht so ein bisschen auch eine Competition. Und dann braucht man, würde ich sagen, einfach mal so ein Jahr, dass man investiert, um da reinzukommen. Man muss relativ viel lernen, wie man mit dem Training umgeht, wie das ganze Training funktioniert. Und das kann ich natürlich als Coach schon vermitteln und auch beschleunigen. Aber man muss trotzdem einfach so ein bisschen rausfinden, was die einzelnen Übungen für einen sind, die welche Bedeutung haben. Also um das zu erklären, wie es aufgebaut ist, man hat ja wenig klassische Lifts, die trainiert werden, also bei Powerliftern, wenig Wettkampfübungen, sondern mehr Variationen, Varianten und nur an dem Dynamic Effort Tag, der dann über die Circa Max Phase hin zu quasi in dem spezifischen Teil wird, zum Wettkampf hin. Hier hat man dann auch quasi den spezifischen Trainingsteil. Die anderen Tage, Max Effort ist ja immer variierend. Und bei den variierenden Tagen, also Max Effort Tagen, ist es eben super wichtig, dass man versteht, dass es nicht darum geht, jede Woche irgendeinen PR, Lifetime PR aufzustellen, sondern erstmal, sagen wir mal, 12 Wochen eine Rotation von 12 Übungen durchzutrainieren. Das bedeutet, 12 Wochen lang machst du nicht die gleiche Übung. Wenn du da durch bist, dann beginnst du vielleicht wieder mit Woche 1, also mit der Übung aus Woche 1 und erhöhst um die 2,5 Kilo, also um den kleinsten Schritt. Und wenn du da dein PR um 2,5 Kilo brichst, was nach 12 Wochen äußerst wahrscheinlich ist, dann solltest du auch nur das tun und nicht mehr nehmen. Auch wenn mehr möglich wäre. Denn es geht nur darum, dass man dann die nächsten 12 Wochen jede Übung um 2,5 Kilo quasi PR bricht. Und so setzt sich das kontinuierlich fort. Und dann kann man eben sehen, über diese Zyklen, wie ist quasi die Verbesserung von einzelnen Übungen in Relation zu deiner Wettkampfübung zu sehen. Dann sieht man, was so Ken-Lifts sind. Und das Gleiche baut man eben bei Assistance-Übungen auf, dass man dann sagt, okay, das sind meine Schwachpunkte, 4 Wochen gebe ich Vollgas, hämmer diesen Schwachpunkt weg, hat es mir geholfen, meinen Wettkampflift zu verbessern. Und um diese Zusammenhänge eben zu erkennen, muss man ein Jahr investieren und muss eben da gut Daten sammeln und einfach, wie soll man sagen, sich auf das System einlassen. Und machen wir im Moment nicht. Einfach auch, weil ich denke, dass es Teile gibt am Westside Barbell System, die für Powerlifter einfach nicht optimal sind. Es gibt sehr viele gute Punkte, aber ich denke, man kann schon mehr Spezifik einbauen. Ist auch was, was sich bei Westside in den letzten Jahren ja dann durchgesetzt hatte oder verändert hat. Und für Athleten ist es einfach so, dass ich denke, dass die Grundidee, schwer zu trainieren und schnell zu trainieren, ist richtig. Bei den meisten ist es einfach so, dass ich nicht möchte, dass sie so schwer trainieren, weil also ich mache keinen klassischen Max-Effort-Tag. Der Dynamic-Effort-Tag kommt eher vor. Und warum ist das der Fall? Weil man für schweres Training einfach saubere Übungstechnik braucht. Das bedeutet, man muss quasi immer mehr dran arbeiten, dass die Leute die einzelnen unterschiedlichen Varianten eben gut können. Und da ist dann immer die Frage, wie sehr lohnt sich das, das zu investieren und wie groß ist der Benefit? Also ich denke, das kann man einfach durch andere Sachen besser erreichen. Deshalb nutze ich es nicht klassisch, aber ich nutze sehr viele Bestandteile daraus. Deshalb würde ich es aber auch eben nicht also ich nutze schon Conjugate Method, aber eben nicht Westside. So könnte man sagen. Und dann noch eine Frage von Mustache Hero. Von welchem Kaffee sprichst du immer? Sorte und dein Favorit? Also der Kaffee, von dem ich spreche, die Rösterei ist Kaffee Fausto, eine Münchner Rösterei. Und der Kaffee ist der Monaco und das ist ein 100% Arabica-Kaffee. Mag ich sehr gerne, gehört zu meinen zwei Favoriten. Anderer Favorit ist Antica Tostatura Triestina Nessun Dorma. Den habe ich einfach mal in Mailand getrunken und das war einfach der fantastischste Espresso meines Lebens. Lag natürlich auch an der Zubereitung und dem Umfeld, aber also der, von dem ich rede, ist Café Fausto Monaco, sehr zu empfehlen. Ich habe noch eine Frage aus den DMs und die möchte ich auch noch hinzufügen, weil die, glaube ich, für viele auch interessant ist, weil ich da in diese Richtung auch öfter mal Fragen bekomme. Und zwar, hey Basti, ich habe einen Sportler, der immer Groin-Probleme bei Single-Leg-Übungen, zum Beispiel schwere Split-Stance, Squats oder Bulgarians bekommt. Was kommt dir da als erstes in den Sinn oder was würdest du checken? Und das sind natürlich immer schwierige Fragen, denn die erste Frage, die man beantworten müsste, ist, was genau meint der Athlet mit Groin? Also, oder was ist hier bezeichnet als Groin? Ist es tatsächlich die Leistengegend? Ist es das Becken generell? Ist es muskulär? Ist es quasi eher so die Adduktorenlounge? Sind es die Hamstrings? Ist es gemischt? Gibt es mehrere Punkte? All das liefert natürlich quasi Informationen, die dann Rückschlüsse erlauben, damit man sich biomechanisch quasi modellieren kann, wo kann das Problem sein. Da es immer bei diesen Split-Stance-Varianten ist, würde ich mal schauen, ob bei den Bulgarian Split Squats eben der hintere Fuß zu hoch ist, ob die Beckenkontrolle gut ist, ob der, wenn der Stand bei Bulgarian Split Squats weit ist, dann führt das dazu, dass man sich ein bisschen mehr nach vorne lehnen muss. Wenn die Leute zu aufrecht sind, dann wird das hintere Bein eben oftmals in der Endrange der Hüftstreckung, die dann passiv ausgeführt wird, sehr stark belastet und dann hat man einfach immer so ein relativ viel Stress auf die Leistenregion. Das nicht, dass es unbedingt negativ ist, aber der Athlet kann dann damit nicht umgehen. Ich würde ihn mal eine Zeit lang einbeinige Sachen machen lassen, und zwar einbeinige Lunges quasi, bei denen du, also Reverse Lunges, die du aus dem Einbeinstand beginnst, damit du einfach mal checken kannst, wie ist die Beckenstabilisierung, wie ist Hip Hike, Hip Drop, wie ist die Dreipunktstabilisation am Fuß, und dann kann man davon wegarbeiten quasi, dann sieht man Defizite und von diesen Defiziten kann man dann Rückschlüsse ziehen, wie man das Training verbessern würde. Das waren alle Fragen dieser Q&A heute. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen gut beantworten. Wenn ihr euch nochmal eine Q&A wünscht, dann lasst mich wissen. Schreibt mir, schreibt in die Kommentare. Wir wollen öfter eine Q&A oder sowas. Lasst mir einen Kommentar da, was ihr euch generell für den Podcast wünscht. Und natürlich würde ich mich über jedes Like freuen, jede Rezension, natürlich am liebsten 5 Sterne auf allen Plattformen. Und teilt den Podcast bitte mit Freunden, das ist wichtig für mich. Und in diesem Sinne wünsche ich euch mal wieder eine fantastische Woche mit Training, Trainingsliteratur und allem, was uns so begeistert, und guten Kaffee, den ich jetzt wieder auffülle, und viele PRs, gutes Training, viel Spaß beim Training, bleibt Athleten, bis zum nächsten Mal, adios.